Der Zahn-Podcast, präsentiert von Bayt mit Dr. Anja Geißler.
Willkommen zum Zahn-Podcast von Bayt. Heute mit dem Apotheken-Podcast, Folge 2, mit meinem Apotheker Ludwig Giersdorf. Und heute treiben wir meinen Puls nach oben. Hallo Ludwig, ich danke dir sehr, dass du noch da bist und auch, dass du Sitzfleisch hast. Wir legen los. Ludwig, hat ein Patient schon mal mit einem Rezept vor dir gestanden, wo du gedacht hast, oh je, das wird jetzt schwierig. Und du musstest letztendlich saving his life machen.
Also ganz so hoch hängen würde ich es jetzt nicht. Ich würde eher sagen, es wurde spannend. Szenario, Patientin, eher Model-Kategorie,
ja.
Nicht Adipositas,
ja.
Abnehmspritze auf einem Rezept.
Oh.
Und auf dem zweiten Rezept ein orales Antidiabetikum. Beide Rezepte nicht vom gleichen Arzt, sondern von unterschiedlichen Ärzten.
Aha.
Kann sein, es ist durchaus möglich, dass man Abnehmspritze mit einem Medikament nochmal kombiniert.
Mhm.
Aber natürlich bei, ich nenne es jetzt mal einfach gesagt, Fettleibigkeit. Also
ja. So
unsere typischen amerikanischen Freunde in
ja. Weißen
Tennissocken,
ja. Die
wir so kennen. War sie nicht, sondern sie war eher abgemagerte Model-Kategorie. Und da wurde ich dann schon etwas hellhörig.
Ja.
Patientin wurde gefragt, ganz normal, brauchen Sie beide Medikamente? Hat man ihnen erklärt, wie sie beide Medikamente einnehmen
ja. Müssen
und so weiter? Alles kein Thema, ja. Ich dachte mir dann, fragen wir doch mal, wissen beide Ärzte voneinander?
Voneinander, genau.
Oder sind sie einfach zu dem einen Arzt gegangen und zu dem anderen Arzt? Das war die entscheidende Frage.
Ja.
Ja, das war so. Also es passiert jetzt nicht großartig viel. Also die kann natürlich, Unterzuckerung ist jetzt nicht so das Thema, aber extreme Appetitlosigkeit, gedämpfter Appetit, kaum Kalorienzufuhr, die dann zu Kreislaufproblemen führen kann und so weiter. Und das kann natürlich dann
extrem schade für den Körper.
Und da war halt dann das Thema eigentlich eher das, was wir als Apotheker auch haben, Kommunikation. Und zwar jetzt Kommunikation mit dem Arzt. Ich rufe den einen Arzt an und muss dann dem anderen Arzt sagen, oh, Sie wissen nichts von dem anderen Arzt.
Mhm.
Sie haben Abnehmspritze verordnet. Sie haben ein Medikament zum Einnehmen verordnet. Ist ganz einfach ausgegangen und das ist einfach wieder der Vorteil, Apotheke vor Ort.
Ja, genau.
Beide Ärzte waren bekannt bei uns, also wir hatten Kontakt zu beiden Ärzten. Dadurch war natürlich die Kommunikation relativ einfach.
Ja.
Ich habe zur Patientin gesagt, Sie müssen jetzt entscheiden, was Sie für eine Therapie haben wollen, aber am sinnvollsten wäre es, Sie würden sich jetzt erstmal für einen Arzt entscheiden, der Ihre Therapie begleitet.
Diplomatisch gelöst.
Genau, und dann vielleicht den zweiten nur als Zweitmeinung. Und ich habe ihr halt damit geteilt, beide Ärzte wissen davon, also sie können ganz offen sprechen. Ist ja jetzt auch ein Thema. Ich glaube, die Patientin hat das schon aus einem bestimmten Grund gemacht, dass sie zu beiden Ärzten gegangen ist und beiden Ärzten nicht voneinander erzählt hat.
Mhm.
Und das war eigentlich so mal eine ganz spannende Sache. Aber ansonsten, Gott sei Dank, noch nie. Möchte ich auch ehrlich gesagt.
Nein, muss man auch nicht haben. Du hast vorhin etwas gesagt zu Maxtralrezepturen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt ist meine Frage, individuelle Rezepturen. Was ist das eigentlich?
Individualrezeptur oder Magistralrezepte, individual, der Name sagt ja schon, es ist individuell auf den Patienten zugeschnitten. Also es ist kein Produkt von der Stange. Also ist es auch nicht zu kaufen.
Mhm.
Weil wenn es ein Produkt von der Stange wäre, wären wir wieder im Bereich Fertigarzneimittel.
Mhm.
Ein zugelassenes Arzneimittel mit Studien für ein großes, und das widerspricht individual, Patientenkollektiv.
Mhm.
Zum Beispiel die moderne Krebstherapie ist im Endeffekt nichts anderes
ja. Als
eine Individualrezeptur. Hier werden Fertigarzneimittel als Ausgangsstoffe genommen und werden dann für den Patienten individuell in Dosierung, in Stärke, in Zyklen und so weiter
okay. In
der Apotheke unter sterilen Bedingungen, das ist ein richtig aufwendiger Prozess, spezialisierte Apotheken hergestellt.
Ja, ja, ja.
Wo ist es noch ein großes Thema? Dermatologie.
Ja, Salben.
Tinkturen.
Genau.
Alles das. Warum ist es hier ein großes
ja. Thema?
Ich habe es zu tun mit einer Haut, die ihre natürliche Schutzbarriere verloren hat. Mhm. Nehmen wir jetzt einfach mal Akne. Da habe ich Pickel. Pickel sind offen, mhm. Da ist keine Schutzbarriere mehr da.
Eintrittsworte für Infektionen.
Exakt. Hier muss ich mit Cremes arbeiten, topisch. Die Haut ist sehr, sehr empfindlich. Ja. Es fehlt die Schutzfunktion. Das heißt, ich habe wieder Unverträglichkeiten, Allergien und so weiter. Hier ist Herstellung in der Apotheke extrem gefragt. Wo noch? Und da sind wir wieder bei diesen ganzen Influencer, TikTok-Themen. Ich sage immer Überpflegung der Haut. Mhm. Kosmetik. Unsere Haut, gerade bei Männern, das wissen wir selber, die kann ganz viel vertragen. Ja. Das sieht man an mir gerade in der Früh, wenn man sich einfach mal beim Rasieren massakriert. Das sieht dann abends gar nicht mehr so wild Nein. aus. Aber irgendwann sagt die Haut auch mal, jetzt ist Schluss. Genau. Ich habe keinen Bock mehr.
Ja.
Jetzt bin ich beleidigt. Ja. Und es ist jetzt einfach egal, was du mir gibst. Und wenn es die perfekte Creme aus der Apotheke ist, ein Fertigarzneimittel, das genau dafür passt, ich mag einfach nicht.
Richtig.
Und dann sind wir gefragt und dann wird es wirklich kompliziert. Und das ist ein richtiges Thema.
Weil die Haut ist unsere Schutzbarriere Nummer eins.
Genau. Und dann bei dir natürlich in der Zahnmedizin.
Genau, in der Zahnarztpraxis.
Ja, ihr habt ja da so schöne Braunglasflaschen.
Ja, die haben wir. Genau, genau. Braunglasflaschen.
Auch noch sowas old-fashioned. Aber Richtig. Was ich eigentlich ganz toll finde, weil es zeigt eigentlich, dass dahinter Qualität steht.
Richtig, ganz
und
genau.
Und zwar auch langjähriges Wissen, Verlässlichkeit und so weiter. Also was nehmt ihr? Ihr nehmt Wasserstoffperoxidlösung.
In unterschiedlichen Konzentrationen.
3%. Ja. Ja. Aber nur bis zu einer bestimmten Konzentration.
Richtig.
Sonst kommen wir wieder mit dem erhobenen Zeigefinger und sagen, nein, bitte nicht. Für was verwendet ihr es? Desinfizierend, reinigend, mhm. genau. Dann Natriumhypochloridlösung.
Genau.
Sofern der Ausgangsstoff verfügbar ist, ja. bis 3%. Spülungen Richtig. Im Wurzelkanal.
Ganz genau.
genau. Gibt es kein Fertigarzneimittel. Dann Natrium-EDTA-Lösung.
Genau.
Da könnt ihr sogar bis 20% gehen. Da dürft ihr mal richtig zuschlagen. Und das braucht ihr, glaube ich, zum Vorbereiten, damit die Füllung besser haftet, damit ihr den ganzen Schleim und Schlons
Ganz
irgendwie
rausbekommt. Ganz genau, damit wir das rausbekommen, richtig.
Genau. Dann gelegentlich so wirde Ephedrin-Rezepturen, Adrenalin,
ja,
der Adrenalin, andere Begriff, genau. wo wir uns schon mal unterhalten ja. haben, damit, wenn ihr irgendwo mal kurz bohrt oder schneidet, hier nicht ein Blutmassaker passiert, mhm. sondern das Außenrundum einfach mal stillgelegt ist. Da gibt es natürlich bessere Alternativen, mhm. Eisentreichloridlösungen ja. zum Beispiel oder Aluminiumlösungen. Auch die gibt es mittlerweile, glaube ich, ich habe das letzte Mal...
Also die nehme ich zur Blutstillung.
Genau, aber da hatte ich letzte Mal eine Anfrage, weil es gab jetzt lange Zeit kein Aluminiumchlorid in pharmazeutischer Qualität.
Oh.
Hier gibt es mittlerweile sogar ein Fertigarzneimittel. Und dann, was haben wir noch?
Alkohol bestelle ich bei euch.
Ja, genau. Für was benutzt du ihn?
Zum Desinfizieren.
Exakt.
Im A-vitalen Zahn benutzen wir das zum Desinfizieren.
Also der muss auch reine pharmazeutische Qualität haben.
Ja,
also da
richtig.
Ist zwar der Wodka aus dem Edeka auch von der Prozentzahl, vom Spirit her geeignet, aber natürlich nicht von der Qualität. Und was ganz spannend ist, wir machen auch so anästhesierende Gele zum Auftragen auf die Mundschleimhaut, bevor du kommst. Und
mit der Spritze.
Mit der Spritze, das kannst du natürlich wunderbar. Die Spritze ist so fein, man spürt es.
Man spürt sich, genau.
Aber natürlich trägst du diese Gele auf, die dann so krasse Namen haben wie Hurricane Gale in verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Sie haben auch einen psychologischen Effekt.
Exakt, also da hilft glaube ich, mehr die Erdbeere und das Maracuja.
Genau.
Genau, und wehe, es gibt dann diesen Zusatzstoff an Geschmacksstoff nicht, dann ist Halligalli. Und dann Kinderzahnarztpraxen. Hier arbeiten wir und hier entwickeln wir auch und hier haben wir auch öfter mal eben zum Beispiel Chlorhexamid-Gele entwickelt, weil eben Wirkstoffe wie Chlorhexamid, das weißt du auch, furchtbar bitter ist. Es schmeckt einfach grauenvoll. Und da kann man die Kiddies natürlich nicht begeistern, wenn sie gerade ihren Zahn verloren haben, da ganz, ganz tief traurig sind,
in
der Rettungsbox ist.
Ja, in der Rettungsbox, Zahnrettungsbox,
genau.
richtig.
Ganz und dann muss da noch irgend so was ganz scheußlich Schmeckendes drauf.
Richtig.
Und ich kriege gern Gummibärchen nachher. Dann muss ich die natürlich irgendwie abholen.
Okay.
Und da muss ich dann natürlich auch, und das ist eigentlich ganz witzig, das machen wir dann auch, so fancy Namen wie zum Beispiel Berry Gel und die werden dann mit so Etiketten versorgt, die dann
das
oben
sind. Das Alternativ-Gummibärchen.
Genau. Okay. Also das ist so ein Thema, wo wir quasi mit Individualrezepturen oder Magistralrezepturen mit unserer Kernkompetenz punkten können.
Jetzt kommt mein Aspekt, Chlorhexidin.
Ja.
Chlorhexidin als Spüllösung, Chlorhexidin als Gel zum Desinfizieren. Für mich persönlich als Zahnarzt eine gute Alternative, weil es lokal platziert wird. Nehme ich es als Spüllösung von der Apotheke in unterschiedlichen Konzentrationen hergestellt, hat es sowohl positive als auch negative Aspekte. Zum einen desinfiziert es. Es gibt natürlich Patienten, Konsumenten, die nehmen das Chlorhexidin sehr lange.
Die neue Forschung richtet eigentlich immer mehr den Blick, und das hatten wir ja vorhin schon, auf das Mikrobiom.
Genau, richtig.
Das ist wie in einem Ökosystem, wenn ich da einfach radikal draufgehe und ausradiere. Chlorhexidin ist jetzt nicht spezifisch, also es geht nicht spezifisch auf bestimmte Bakterien oder Stämme, sondern das macht schon einen relativ radikalen Kahlschlag. Mhm. Und kurzzeitig, da glaube ich, sind wir uns einig, angewendet.
Genau.
In der Konzentration 0,1. Gar kein Thema. Schon alleine der Stoff Chlor. Chlor weiß man, glaube ich, kennt jeder aus der Chemie, aus seinem Chemiebaukasten. Das ist ein relativ reaktives Ding. Da geht was los. Da hat man einfach immer die Themen, wie lange wende ich es an? Mhm. Wie effektiv? Wann mache ich Pause? Und was man jetzt auch weiß in neueren Studien, dass sich eben damit auch der pH-Wert eben, das hatten wir vorhin schon, extrem verändert. Das hat zum einen Auswirkungen auf die Bakterienflora, aber natürlich auch auf
Auswirkungen auf die Kariesanfälligkeit,
genau.
Parodontalentzündung.
Genau, alles genau. Das. Chlorhexidin ist eigentlich immer wieder in der wissenschaftlichen Diskussion.
Aber es ist ein kurzes Wundermittel, nur kein Langzeitfeuerkeuchen.
Ja, genau. Und was jetzt auch ganz witzig war, letztes Wochenende bin ich von Österreich nach Hause gekommen und man hört ja immer Hitradio Ö3. Ist einfach, als Bayer muss man das einfach machen.
Ja.
Und da wird aktuell, und das fand ich ganz spannend, extrem viel Werbung für ein ganz bekanntes Produkt, den Namen kennen wir nennen ihn nicht,
Nein.
gemacht.
Ja.
Und zwar ganz offensiv. Bei uns in Deutschland nicht, aber mir ist es einfach nur als, also als Fun Fact ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Ist interessant. Und da wird so getan, machen Sie es mal jeden Tag, ist egal, genau.
Wissenschaftler sagen, das macht Bluthochdruck. Man kann mit einer Mundspüllösung, egal ob es eine Magistralrezeptur ist oder ob es jetzt eine fertige Mundspüllösung ist aus dem DM, aus dem Rossmann oder aus der Apotheke fertig. Es ist immer wichtig zu sagen, bitteschön, eine Mundspüllösung ersetzt natürlich nicht das normale Zähneputzen. Eine Mundspüllösung brauchen wir einfach nur als zusätzliches, effizientes Therapeutikum, wenn wir Entzündungen haben, in der kurzfristigen Anwendung.
Genau, es sollte fachlich, therapeutisch angewendet werden, nicht pflegend. Und da ist es ja so, da gibt es ja auch ganz viele andere natürliche Substanzen, Mittel, Mundspüllösungen, auch zugelassene Arzneimittel, die man in der Apotheke kaufen kann, mit der ich meine Mundflora dauerhaft aufrechterhalten und pflegen kann.
Ich würde ganz gerne noch ein anderes Thema mit dir besprechen. Und das ist wieder der Unterschied zwischen Apotheke oder Online-Bestellen. Apotheke des Vertrauens, gehe ich dahin, lasse mich beraten, habe ein gutes Gespräch, eine gute Kommunikation. Oder bestelle ich mir irgendwas im Internet, wo ich dann sage, passt vielleicht doch nicht so ganz. Und da ist jetzt immer meine Frage, Online-Apotheke, Drugstore-Angebote. Wo ziehst du die Grenze? Was kann man online kaufen? Und was sollte man lieber persönlich besprechen?
Das muss man ganz klar sagen. Beide Konzepte, Apotheke vor Ort und Online-Apotheke, haben ihre Daseinsberechtigung.
Okay.
Ist einfach so.
Fair.
Das ist ja nicht nur bei Apotheken so. Ist auch im normalen Onlinehandel so.
Ja.
Also wenn ich jetzt meine Klamotten anschaue, entweder ich bestelle es mir übers Internet oder ich gehe in eine nette Boutique, wo ich gut beraten werde.
Ja.
Thema ist, wie schnell brauche ich ein Medikament?
Ja.
Das ist natürlich der Vorteil der Vorortapotheke, der gut aufgestellten Vorortapotheke, wie zum Beispiel bei uns. Wir haben einen großen Botendienst, also wir versorgen nicht nur Ärzte, sondern wir versorgen am Tag 100 Patienten
Wahnsinn.
Mit Botendienst.
Ja.
Und zwar im gesamten S-Bahn-Bereich München. Das wird der Onlinehandel nicht schaffen.
Ja.
Das heißt, bei uns kannst du bis 3 Uhr nachmittags bestellen und bekommst es noch am selben Tag geliefert. Hast aber dann auch die Beratung vor Ort.
Genau.
Oder am Telefon, wie auch immer. Das hat die Online-Apotheke auch. Du kannst telefonisch beraten werden oder du füllst es aus, wie auch immer. Online-Apotheke hat klar einen Vorteil, das ist der Preis.
Okay.
Da können wir als Vorort-Apotheke nicht mithalten, nicht nur personalintensiv, wir haben Miete.
Energie.
Eine Online-Apotheke wird nie eine Individualrezeptur herstellen.
Genau.
Das sind solche Themen. Wir haben andere Öffnungszeiten in dem Sinne, weil eine Online-Apotheke kann ganz anders arbeiten. Also die sind nicht an Öffnungszeiten gebunden. Sie sind zwar schon, weil da ist immer eine Apotheke mit dran, aber das ist ja eigentlich nur Alibi. Das ist immer so beides nebeneinander und im Endeffekt muss es der Patient entscheiden.
Genau.
Weil der Patient muss einfach sagen, okay, heute geht es mir wirklich nicht gut. Ich brauche sofort, dann gehe ich in die Apotheke vor Ort. Und das heißt nicht mal, das ist meine Stammapotheke, weil das sehe ich ja auch ganz oft. Wir wohnen irgendwo in München, wir arbeiten irgendwo in München. Wenn ich jetzt ein Schmerzmittel brauche, weil mir mein Kollege gerade irgendwie tierisch auf die Nerven geht und ich jetzt gerade einen Föhn kriege, dann gehe ich halt in die Apotheke, die genau unter mir ist. Da gehe ich jetzt nicht in meine
Apotheke, wo ich beraten werde.
Genau. Wenn ich beim Arzt bin, der in dem Haus ist, wo die Apotheke ist, dann löse ich eigentlich auch mein Rezept dort ein. Weil das ist ja auch natürlich, weil ich mir denke, als Patient, die Apotheke wird so eingespielt sein, dass sie auch die Medikation vorrätig hat. So wie bei dir, wir wissen, was du verordnest.
Ja.
Wir werden deine Medikamente immer vorrätig.
Vorrätig haben, genau.
Und dann gibt es natürlich Themen, die ich jetzt nicht besprechen möchte. Also an meinem Wohnort zum Beispiel. Ich nehme immer das Thema PrEP in der
HIV-Prophylaxe.
Da weiß ich jetzt nicht, ob ich direkt, das ist vielleicht auch noch ein bisschen anders, ob ich in einer großen Stadt lebe oder am Land.
Oder auf dem Dorf, genau.
Wo am Dorf, wo sowieso gibt es nur eine Apotheke, da muss ich in die Apotheke gehen. Da wird die automatisch die Apotheke meines Vertrauens.
Ja.
Auch wenn ich den Apotheker manchmal ganz schräg finde. Aber es ist trotzdem so, ich habe keine andere Wahl.
Ja.
Da überlege ich mir dann vielleicht auch, hole ich mir dieses Medikament eher in meinem Einzugsbereich, wo ich arbeite und wo ich nicht meinen Freundeskreis habe und so weiter.
Ja.
Oder wir haben zum Beispiel eine Kinderwunschpraxis um die Ecke.
Mhm.
Und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich da meine Medikamente in der Umgebung meiner Arbeit hole, weil der Arbeitgeber soll es ja jetzt nicht unbedingt sehen. Es gibt so vielfältige Situationen. Im Apothekenwesen ist momentan so krass vieles im Umbruch.
Viel Bewegung.
Ja. Nicht mal Bewegung, sondern richtig Umbruch, dass man da eigentlich gar keine Prognosen. Also das reguliert sich momentan von selber. Viele Apotheken vor Ort machen zu, auch in der Stadt. In München machen ganz, ganz viele Apotheken zu. Also das reguliert sich alles. Es ist einfach die Zeit und jeder hat seine Daseinsberechtigung und im Endeffekt geht es nur um den Patienten.
Richtig.
Auch der Onlinehandel darf seine Daseinsberechtigung haben.
Ja.
Es wird sich einfach verschieben. Auch unser Beruf und auch wie wir arbeiten werden und unsere Aufgabengebiete werden sich extrem verändern.
Okay. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Biologische Zahnmedizin. Biologische Zahnmedizin und Naturheilkunde. Wir hatten das schon angerissen, Bio, aber jetzt geht es mir darum, weil meine Patienten oft mit dem Wunsch kommen, sie möchten möglichst wenig Chemie haben, wenn wir irgendwelche Sachen behandeln. Wie gehst du in der Apotheke damit um, mit dem Wunsch, im zahnmedizinischen Bereich biologisch zu agieren?
Muss ich nochmal zurückkommen, wir entscheiden nicht nach Bio oder Chemie.
Klar.
Für uns ist im Endeffekt alles Chemie. Weil auch ein biologischer Stoff ist nichts anderes als ein chemisches Teilchen. Ich kann es reduzieren auf Chemie.
Aber wenn du jetzt überlegen würdest, es gibt auch pflanzliche Mundspüllösung zum Beispiel oder ich reduziere meine antientzündliche
Problematik. Da müssen wir eben ganz genau im Wording unterscheiden.
Ja.
Nicht biologisch, sondern pflanzlich.
Pflanzlich,
das hatten wir vorher schon.
Ja.
Darauf muss ich bestehen.
Gut, da bestehst du. Wenn bestehe ich, dann sage ich pflanzliche Mundspüllösung versus Chemie.
Versus Chemie. Und das hatten wir ja schon. Wir hatten ja das Chlorhexamid ausführlich diskutiert.
Genau.
Das ist die... Und da gibt es ja ganz, ganz viele pflanzliche Alternativen. Salbei zum Beispiel, Myrrhe zum Beispiel, Kamille. Sind alles Stoffe, die in Arzneibüchern monografiert sind.
Ja, sehr gut.
Man hat Studienlagen dazu, man hat evidenzbasierte Studienlagen
dazu. Also es ist nicht nur ein Placebo.
Natürlich nicht.
Sehr gut.
die laufen alle auch unter dem Begriff Fertigarzneimittel. Ja. Oder wenn wir für dich eine Myrrhentinktur herstellen, dann ist es ja auch im Endeffekt ein Fertigarzneimittel als Individualrezeptur, nur für einen speziellen Patienten, weil der vielleicht das Fabrikprodukt nicht verträgt, aus welchen Gründen auch immer. Salbei, es gibt eine ganz klassische Mundspüllösung, Tropfen, grüne Verpackung.
Kennen wir alle, ja.
Ist sehr gut. Kann man in verschiedenen Dosierungen anwenden, ist eine tägliche Mundspülung. Ich kann es pur anwenden, da wirkt sogar schmerzstillend, desinfizierend, leicht antibakteriell. Salbei wirkt entzündungshemmend, das ist alles nachgewiesen in Arzneibüchern. Sehr gut. Das ist alles wirklich fundiert, wirkt adstringierend, das brauche ich auch manchmal auf der schlauen Haut.
Das stimmt, ja.
Und kann ich eigentlich immer einsetzen, wenn das Zahnfleisch gereizt ist und ich muss es beruhigen.
Ja, und Kamille ist allen bekannt.
Kamille wird ja nicht nur in der Zahnmedizin, im Wöchnerinnenbett, überall auf der Haut. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Dieser entzündungshemmende Effekt der Kamille stellt keiner außer Frage. Wundheilungsfördernd ist auch so ein Thema. Das ist evidenzbasiert bewiesen, in Monographien festgehalten. Bei Myrrhe das Gleiche, wundheilungsfördernd, wieder die gleichen Sachen, antibakteriell, entzündungshemmend. Mhm. Brennt wie Hölle. Wird auch manchmal von ganz rabiaten Kollegen von dir einfach als Schmerzmittel eingesetzt, wenn gar nichts mehr wirkt. Ab aufs Wattestäbchen und ab auf den Zahn. Patient geht durch die Decke, Schmerz ist weg.
Stimmt. Nelke.
Was? Nelke, das ist genau das Gleiche. Nelke, ab auf das Wattestäbchen, ab auf den Zahn.
Aua.
Schmerz ist nicht mehr Aua. Also es ist ein kurzes Aua.
Ja, aber dann
und dann ist das Aua explodiert.
Genau, richtig. Jetzt geht es um Fluorid. In all unseren Folgen haben wir immer irgendwelche Themen ums Fluorid. Ja, nein, gut, schlecht. Aus Apothekersicht, sachliche Einschätzung zum Thema Fluorid. Was ist deine Meinung dazu?
Du stellst die Frage schon so sensibel mit so einem leichten Fragenunterton. Mir ist es extrem wichtig, dass wir dieses Thema rein fachlich behandeln.
Das ist richtig, genau.
Und das ist für mich wichtig, evidenzbasiert und ohne Werten.
Genau.
Und dass ich mich einfach nur als Pharmakologe, als Apotheker und nach wie vor, und da müssen wir uns einfach auf die Studien verlassen und die sind einfach da, ist Fluorid der am besten untersuchteste Wirkstoff,
das
den wir
korrekt,
haben zur Kariesprophylaxe. Mhm. Alle anderen Stoffe, die es noch gibt, haben nicht diesen Stand
richtig,
in der Forschung.
Genau.
Das muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt zu Fluorid einfach extrem gute Datenlagen.
Ja.
Und ganz klar, fluoridhaltige Zahnpasta senken nachweislich das Kariesrisiko und stärken damit eigentlich den Zahnschmelz.
Ja.
Müsste eigentlich jeder
Zahnarzt wissen.
Nein, happy sein.
Ja.
Ja. Aber gleichzeitig gibt es Strömungen, Patienten,
Ärzte,
die sich einfach bewusst für nicht fluoridhaltige Zahnpasten entscheiden.
Korrekt.
Darf jeder für sich selbst, muss sich respektieren. Wichtig ist für mich, dass die Entscheidung, und da bist du ja immer vorne mit dabei, informiert getroffen.
Genau, richtig.
Also bitte beim Fachmann informieren, weil das heißt, wenn ich Fluorid, und da bist du ja bei mir, nicht nehme zur Prophylaxe, muss ich halt auf der anderen Seite umso mehr in was anderes investieren.
Genau, es gibt ja Alternativen, so ist es.
Exakt. Nicht. Im Endeffekt geht es hier nicht um, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, Ideologie oder was auch immer, sondern einfach um eine Risikoabwägung. Es gibt Patienten, die haben von Haus aus anfällige Zähne.
Mhm, richtig.
Karies pflegen extrem gut.
Extrem gut, haben trotzdem schlechtes Zahnmaterial.
Und sind trotzdem am Ende.
Das ist eine erbliche Progredienz.
Exakt. Und es gibt welche, die haben eine super Zahnsubstanz, gehen mit der vollkommen wirt um.
Ja,
und
natürlich.
Es passiert gar nichts.
Ja.
Das muss dann jeder selber sein Risiko.
Genau.
Das heißt, da bist du gefragt, ich auch als Apotheker. Wir sind verpflichtet aufzuklären, weil Fluorid ist ja auch Leitlinie.
Mhm. Mir geht es immer nur darum beim Fluorid, dass man auch vielleicht ein bisschen auf die Anamnese schaut, was letztendlich der Patient sonst noch so hat. Und das hatten wir ja eingangs schon besprochen, dass wir den Patienten auch befragen zu vielen Sachen. Überdosierung, fluoridiertes Speisesalz, was ist noch so in der Ernährung drin und vielleicht auch gibt es eine Schilddrüsenproblematik. Das ist mir immer wichtig, dass man diese anamnestischen Grundsätze nicht verlässt und einfach immer wieder nachfragt, was ist noch an fluoridhaltigen Substanzen, die du zu dir nimmst und was gibt es für Probleme mit anderen Organen? Hast du Vorschäden, etc.? Ansonsten ist gegen Fluorid überhaupt nichts einzuwenden. Wir haben in unserem Produkt kein Fluorid, weil wir sagen, wir haben einen anderen Denkansatz. Wir stimulieren den pH-Wert in der Mundhöhle und wenn der pH-Wert über einem gewissen Bereich ist, also im basischen Bereich, dann haben wir weniger Kariesaktivität und weniger Zahnfleischentzündung.
Du hast eine Schutzbarriere schon aufgebaut.
Das heißt, also die Bakterien, die letztendlich zu einer Karies führen, die können gar nicht arbeiten. Und das war immer mein Denkansatz. Deswegen soll das jeder für sich selber entscheiden. Unsere Patienten sind fein damit und wenn sie ein Fluorid benutzen, dann können Sie das als Gel benutzen extra, wogegen überhaupt nichts einzuwenden ist. Es gibt für mich einen Blick in die Zukunft, für dich auch, lieber Ludwig. Es geht vor allem um die Digitalisierung, die elektronische Patientenakte. Wir hatten eingangs schon das Thema, was bedeutet eigentlich für uns in der Zusammenarbeit zwischen der Apotheke und dem Zahnarzt?
Ich glaube, Ärzte arbeiten aktuell viel, viel mehr mit der elektronischen Patientenakte. Die Nutzung in der Apotheke in der Realität ist bei uns noch nicht angekommen. Mhm. Also wir bekommen das nicht mit. Und jetzt muss ich mal kurz spicken, weil ich habe mir mal so aktuelle Zahlen geholt. Mhm. Momentan sind 70 Millionen elektronische Patientenakten angelegt. Demgegenüber stehen 3-4% aktive Nutzungen durch Patienten.
Oh.
Und der Patient ist ja eigentlich das Bindeglied zu uns, zur Apotheke. Was wiederum dafür spricht, über 90% der Arztpraxen sind angeblich angebunden. Das ist ja auch eine Zahl, die ich sehr spannend finde. Und von diesen nutzen circa 50%, ein bisschen mehr, aktiv die elektronische Patientenakte. Und was auch wieder positiv ist, und da sind wir euch sehr ähnlich, auch 90% der Apotheken sind technisch angebunden. Aber das hat ja der Gesetzgeber so gemacht, man muss es.
Schon alleine durch das E-Rezept.
Genau. Ja. Das ist noch ein bisschen anders. Also E-Rezept und elektronische Patientenakte gehören nicht zusammen.
Okay.
Aber man hat schon Regularien getroffen, dass man sagt, auch die Apotheken müssen. Nur die Nutzung, und das sieht man eben schon alleine an dieser aktiven Nutzung, 3-4% der Patienten, ist natürlich schon eine Zahl, die sehr aussagekräftig ist und dann hinterfragen lässt, warum ist das so? Und da gibt es sicher ganz, ganz vielfältige Probleme oder Themen. Ich glaube, die liegen auch sehr viel bei den Patienten.
Ja, richtig.
Bei der Bereitstellung der Daten. Also, was möchte ich von mir wirklich preisgeben? Und was ich mich auch manchmal frage, habe ich eigentlich noch die Kontrolle, wo die Daten hingehen, wer Zugriff hat, wer sieht auf meine Daten, wie schnell kann er sich die holen, kann ich das nachvollziehen, wer da mal nachgeguckt hat kurzzeitig und so weiter. Das glaube ich, kann ich schon verstehen.
Schon eine Verunsicherung da.
Und man muss ja auch so sehen, die elektronische Patientenakte deckt ja nur den KV-Bereich ab, soweit
das
ich weiß.
Das ist richtig, genau.
Die privaten Krankenkassen sperren sich ja dagegen und auch das Patientenkollektiv privat sagt, das ist immer noch meine freie individuelle Entscheidung, was teile ich mit, was teile ich der Krankenkasse mit, was teile ich dem Arzt mit. Weil der Privatpatient kann ja auch, das kann der Kassenpatient nicht. Als Privatpatient kann ich ja auch sagen, okay, das Rezept reiche ich jetzt mal nicht ein, das zahle ich aus meiner Tasche.
Genau.
Damit bleibt die Information zumindest bei mir. Es hat mich halt nur was gekostet.
Ja, richtig.
Ist natürlich ein Punkt, den man nicht vergessen darf.
Genau.
Und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie das Verhältnis ist KV zu Privatpatienten. Ja. Das wäre, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Was auch sehr interessant ist, über 100.000 medizinische Einrichtungen nehmen teil.
Was eigentlich wichtig ist.
Was wichtig ist, genau. Und das sehen wir eigentlich auch in der Apotheke so, wenn wir zum Beispiel Heime versorgen mit Medikamenten Und da ist es ja noch mal ein bisschen anders im Thema Medikamentenmanagement. Da übernehmen wir ja einen ganz, ganz großen Teil des Medikamentenmanagements. Und da müssen wir einfach automatisch auf diese Daten
zugreifen. Und das ist so wichtig, dass Sie da etwas
erst gelangen. Das ist extrem wichtig, weil da ist ja auch das Patientenkollektiv eben ein ganz anderes. Ja. Gerade in Pflege- und Altenheimen, da habe ich ja auch viel mehr mit Themen wie Interaktionen und so weiter.
Wechselwirkung mit anderen Medikamenten.
Patient im Durchschnitt über 65. Ja. Das heißt, die ganzen Parameter wie Niere und so weiter, ja. Die sind einfach ganz anders zu sehen.
Wichtiger Aspekt.
Und was ich auch noch gefunden habe, aber das war jetzt nicht evidenzbasiert, aber irgendwie 100 ärztliche Zugriffe gibt es pro Tag auf diese Patientenkarte.
Aha.
Und bei der Apotheke ist es so, hier brauche ich eine ganz krasse Patienteneinwilligung, dass das möglich ist. Das muss ich dem Patienten erstmal erklären.
Eigentlich, wenn Sie bei uns Ihre Karte in das Kartenlesegerät stecken und Sie haben nicht die Opt-out-Lösung gewählt, dann ist das die Einwilligung von vornherein, dass die Daten gespeichert werden dürfen.
Genau, und bei uns ist es eigentlich ganz anders. Die Karte, ich erkläre es dem Patienten immer so, als würden Sie an Ihren Geldautomaten gehen.
Ja.
Und die Karte sagt Ihnen jetzt nicht Ihre ganzen Kontobewegungen oder mir sagt es nicht die Kontobewegungen, sondern sie sagt mir einfach nur, okay, du darfst 100 Euro abheben.
Genau,
Punkt.
Richtig.
Okay, mehr nicht. Und deswegen brauche ich hier auch keine Einwilligungserklärung, weil hier ist einfach nur ein Weiterschicken des Rezeptes.
Eigentlich ein bisschen schade, vor allem bei älteren Patienten, wenn ich weiß.
Dafür gibt es eben die Patientenakte.
Und das ist sehr gut, ja.
Und da ist es natürlich, ich verstehe das schon auch zum großen Teil, dass man hier schon sehr, sehr tief in die Privatsphäre von Patienten
eingreift. Genau. Muss man auch immer vorsichtig sein.
Und ich finde, beim Arzt ist es nochmal was anderes, weil das hatten wir ja schon vorher, die Ehrlichkeit. Ich soll ja beim Arzt, muss ich einfach ehrlich sein, da müssen die Karten auf den Tisch. Punkt. Sonst kann er mir einfach nicht helfen. Er ist der Erste in der Kette.
Mhm.
Und wenn bei ihm schon was fehlt, dann funktioniert es irgendwo hinten raus, kracht es im Getriebe.
Wird auch nicht mal alles erzählt. Mal abgesehen von unserem Alter, aber wo siehst du dich in 10 Jahren mit deinem Beruf des Apothekers?
Spannende Frage, spannendes Thema. Die Fragen stellen wir uns wirklich jetzt ab und zu mal. Ja. Und was ich vorher schon angesprochen habe, momentan ist bei uns im Apothekenwesen so viel im Umbruch, dass eigentlich niemand seriös sagen kann, was passiert in 10 Jahren.
Ja.
Ich kann nicht mal sagen, was passiert in 2 Jahren.
Mhm.
Wenn man bedenkt, wäre Covid nicht gewesen, hätte niemand gedacht, dass wir als Apotheker mal impfen dürfen.
Ja, genau.
Wir haben heuer mal, obwohl wir es eigentlich gar nicht groß geplant haben und angekündigt haben und eigentlich viel zu spät dran waren und erst im November angefangen haben, so lockerflockig mal über 200 Patienten geimpft.
Okay. Musstet ihr dafür einen Kurs machen?
Wir mussten einen Kurs machen.
Ja.
Mehrere. Es gibt auch immer Auffrischkurse.
Zertifikate.
Es gibt Zertifikate. Voll spannend.
Ja.
Wir durften auch an so Dummies üben.
Ja, schön.
Total spannend, einfach mal so den Dude zu spüren. Yeah. Man kennt es ja so ein bisschen, wenn man so eine Hähnchenbrust hat und dann mal mit einem Messer reinsticht und dann da wirklich tiefer reinzustechen.
Die ist aber ein
gut, der erste Patient ist dann auch ganz spannend.
Ja,
und dann
genau.
Auf einmal merkt man, ach, das geht ja ganz schön. Also es ist ein neues, ein ganz tolles Betätigungsfeld, weil es von den Patienten krass gut angenommen wird. Wir haben auch eine tolle Impfkabine eingebaut im Umbau. Also wir haben darauf schon so ein bisschen unseren Fokus gelegt. Was jetzt auch sehr interessant ist, anscheinend ist jetzt gerade so im Gesundheitsministerium so das Thema, dass wir vielleicht auch mehr impfen dürfen. Nicht nur Grippe und Covid, sondern auch andere Totimpfstoffe. Das finde ich auch spannend. Ist ja in anderen europäischen Ländern, in Spanien und so weiter, ist das auch ein Thema. Also schon alleine das, wenn man das vor 5 Jahren bei uns in der Standesvertretung gesagt hätte, hätte man alle gesagt, nö, da bricht man Hände hoch, Hände weg. Da bricht man in ein Tätigkeitsfeld der Ärzte, möchten wir gar nicht. Also das ging relativ schnell. Dann das Thema, und das trifft euch genauso, aber ihr seid als Zahnärzte da schon, habt euch dann schon früher emanzipiert. Weniger Geld im System.
Mhm, genau.
Ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen.
Nein.
Und wenn man sieht, dass unser Honorar seitdem, dass ich angefangen habe, 2003 nicht mehr angepasst worden ist, auch nicht inflationsbedingt. Wir verdienen immer dasselbe an jedem Medikament. Löhne steigen, alles steigt. Also auch das ist ein Thema. Das heißt, wir können unseren Grundumsatz nicht mehr nur über das Arzneimittelverkaufen verdienen.
Genau. Das ist irgendwo auch ein Wirtschaftskonzept.
Genau, dann natürlich Medikationsanalyse, Medikationsmanagement und so weiter.
Genau,
das steckt alles extrem in den Kinderschuhen.
Da steckt ganz viel Wissen dahinter.
Wissen, das wir haben, das wir effektiv einsetzen können. natürlich muss das jemand bezahlen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, in einer Viertelstunde habe ich jetzt ein Kassenrezept mit 2 Medikamenten abgefertigt, sondern da sitzt man halt mal 1 Stunde, 2 Stunden. Da habe ich dann mehrere Patiententermine.
Das ist wie eine Diagnosestelle.
Das ist wie eine Diagnose. Dann habe ich da mit vielen Themen zu kämpfen. Also meine Fertigarzneimittelabgleich, Nebenwirkungen, Interaktionen, das wird die KI machen. Auch das ist ein wichtiges Thema. Also genau, viele richtig. Unserer Themen, die wir momentan bedienen, wird auf Dauer sicher die KI, ja. Aber das ist spekulativ, was die KI macht oder was sie uns abnehmen wird. Aber vieles wird die KI nicht machen können. Gibt es halt so Themen, Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja auch so ein Thema. Die sollen wir dann bewerten. Nahrungsergänzungsmittel haben kein qualifiziertes System. Es ist Lebensmittelrecht. Mhm. Kann jeder herstellen. Ausgangsstoffe haben kein Prüfzertifikat. Bei uns hat jeder pharmazeutische Stoff, den wir verwenden, der verarbeitet wird, ein Prüfzertifikat. Das Prüfzertifikat garantiert die Qualität, die Reinheit und den Gehalt. Nahrungsergänzungsmittel, who knows, woher kommen sie? Du hast es vorhin angesprochen. Mhm. Es gibt Hersteller für Ausgangsstoffe, für Arzneimittel. Ja. Die finden wir in Südostasien, in Indien.
Mhm, China.
Ich habe jetzt extra mal nicht China gesagt, weil zum Beispiel Südostasien oder Indien ist ganz interessant. Hier wird jetzt schon geguckt, dass auch ganz am Anfang der Kette nach GMP, nach Arzneibuch produziert wird, gereinigt und so weiter. Aber das mag schon alles in der Fabrik passieren, nur man muss auch ein bisschen weiterdenken. In Indien kann 20 Kilometer weiter irgendeine Schwermetallfabrik sein und die leitet zum Beispiel irgendwelche Schadstoffe in das Grundwasser ein.
Und schon ist es dann.
Und schon ist es dort wieder drin. Genau. Hier haben wir natürlich in Europa ganz andere Regularien, richtig, auf die wir uns verlassen.
Ganz genau.
Auch das kann man nicht abschätzen, wie sich das entwickelt. Dann haben wir, wie ihr auch, Fachkräftemangel.
Ja, richtig.
Das heißt, wir kriegen immer weniger Fachkräfte. Nicht nur wir spüren das, auch die Industrie.
Ja.
Was natürlich auch noch ist, demografischer Wandel, Gesundheitssystem. Wir sind ja gerade erst am Anfang, also die Pyramide dreht sich um. Das heißt, die Jungen müssen auch für uns beide irgendwann, wir werden immer älter, eine höhere Lebenserwartung. Aber die ist uns nicht Gott geschenkt, sondern wir, gerade auch die Entwicklung in der Medizin macht's ja teurer, aber dafür leben wir länger.
Richtig.
Dadurch müssen wir natürlich auch länger arbeiten. Klar, in solchen Berufen wie wir können wir länger arbeiten, aber ein Maurer, ein Dachdecker, jemand, der wirklich schwere körperliche Arbeit verrichtet, das wird die Medizin in 20 Jahren nicht schaffen, sondern der ist halt einfach, mit 60 ist halt unser körperliche Fitness einfach eingeschränkt.
Eingeschränkt, genau, sehr reduziert.
Geht's halt einfach zurück. Also das sind alles so Themen, die vollkommen frei sind von jeglicher Bewertung. Man steht einfach da und sagt, ja, wir schauen halt einfach, was kommt.
Richtig.
Wir haben eine krasse Kompetenz. Es wird uns auf jeden Fall geben, das weiß ich.
In welcher Form auch immer.
In welcher Form auch immer. Und ich finde das spannend, weil das ist ein Entwicklungspotenzial. Ja. Und ich bin immer offen für Neues. Ich finde es interessant, wenn was Neues passiert. Wenn ich mich anpassen muss, wenn ich flexibel sein muss, wenn ich wieder was Neues lernen muss. Ich dachte mir auch nicht, dass ich in meinem Alter nochmal einen Impfkurs mache. Aber ist total spannend.
Macht im Alter ganz andere Sachen noch, um weiterzukommen und zu lernen,
wenn man das so sieht,
und zu reifen.
Abgabeort wird es, glaube ich, nicht mehr sein. Ich glaube, wir werden eher so Gesundheitsstadtorte werden. Wir werden patientennahe Dienstleistungen, wie auch immer die aussehen, das weiß ja noch keiner.
Ja.
Was auch ein ganz, ganz spannendes Thema für uns Apotheker ist, ist Prävention.
Oh ja.
Früherkennung.
Genau.
Also alles das, was so momentan in diesem Nahrungsergänzungsmittelbereich, in diesem Graubereich ist, das kann man ja auch abholen und mal in ein besseres System packen, qualitativ verbessern.
Ja.
Es wird immer mehr chronische Kranke geben, die einfach eine Begleitung brauchen. Das wird auch so sein. Und ich glaube, die Apotheke, und das sieht man ja jetzt auch im Impfen, da gibt es ja einen Begriff, es wird ein niederschwelliges System, ein niederschwelliges, ich nenne es mal Anlaufsystem sein im Gesundheitswesen.
Ja.
Also wir werden so ein Koordinator sein, wie wir jetzt auch schon fungieren, Mittler zwischen Patient, Arzt, Krankenkasse, alles das.
Gute Position, finde ich.
Wäre ich gern nochmal jung und ich... Gebt es auch immer so weiter unseren jungen Apothekern, weil ich finde es immer spannend, dass sich doch noch so viele dafür entscheiden.
Und jetzt sind wir beim nächsten Thema. Was wünschst du dir von Zahnärzten?
Mir geht es eigentlich immer nur um den Patienten, Patientensicherheit. Was sollen wir dafür tun? was können wir hier besser machen? Ich glaube, wir müssen uns noch verbessern in der Kommunikation.
Ja.
Das haben wir, glaube ich, ausführlich diskutiert.
Genau, richtig.
Wir müssen einfach viel mehr Wissen austauschen, viel mehr spezielles Patientenwissen oder was ich zu dem Patienten weiß, was du zu dem Patienten weißt. Das müssen wir irgendwie zusammenführen, auswerten können und daraus eine Synergie schaffen. Ich glaube, es geht immer weniger um Verordnungen. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es in der Zahnmedizin ist, aber Therapien werden immer individueller.
Bei uns auch.
Das ist auch so ein Thema, auch in den Fertigarzneimitteln sieht man eigentlich, die neu zugelassenen Arzneimittel betreffen immer speziellere Krankheiten, sind immer spezieller Target, spezifischer auf Patienten zugeschnitten.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo Apotheker und Ärzte oder auch Zahnärzte intensiver zusammenarbeiten müssen. Erfahrungsaustausch. Interaktionschecks, glaube ich, werden immer komplizierter. Das wird irgendwann bei uns die KI übernehmen und wir werden einfach nur regulatorisch eingreifen und einfach nur sagen, okay, da hast du gut entschieden oder das sehen wir jetzt anders. Mhm. Medikationsanalysen, auch das ist, glaube ich, immer mehr ein Thema.
Auch für uns.
Weil für euch, und das haben wir ja vorhin gerade gesehen, alleine am Hand des Aspirins, es ist extrem wichtig, dass ich einfach komplett über das Medikationsmanagement eines jeden Patienten zu jeder Zeit aktuell, und das ist auch wichtig, aktuell Bescheid weiß. Und dazu brauche ich ja irgendwo auch irgendeinen Mittler. Wer sammelt die Daten?
Das ist eine Informationsquelle.
Genau. Also irgendjemand, irgendwo muss es zentral zusammenlaufen und irgendjemand muss es verteilen oder zur Verfügung stellen, dass es abrufbar ist.
Jetzt kommt eine ganz kleine Gemeinheit meiner Seite. Es geht um Question and Answers, also häufige Fragen. Erste Frage wäre zum Beispiel, darf ich einfach in die Apotheke gehen, bevor ich zum Zahnarzt gehe?
Ein klares Ja.
Okay, das heißt, der Apotheke ist die erste Anlaufstelle bei der Medikation.
Aber klar, weil wenn ich Zahnschmerzen habe und der Zahnarzt hat keinen Termin und ich komme nicht durch, dann komme ich in die Apotheke. Dann wird der Apotheker sein ganzes Wissen anwenden, seine Fragen, Techniken.
Richtig.
Und dann spontan entscheiden, ob er zum Patienten sagt, hier haben Sie das Mittel Ihrer Wahl und Ihnen wird geholfen. Oder wir entscheiden ab zum Zahnarzt.
Vor allem, wenn jemand mit einer ganz dicken Backe kommt.
Ja, die könnte ja auch woanders herkommen.
Welche Informationen braucht meine Apotheke, die wirklich wichtig sind? Müssen Sie wissen, wie viel Vitamin D ich nehme? Müssen Sie wissen, wie viel Vitamin C-Tabletten ich jeden Tag nehme? Müssen Sie wissen, was ich sonst noch nehme an Medikamenten?
Ja, alle Informationen, die mir der Patient gibt, nehmen wir auf, werten sie aus.
Sehr gut.
Und nehmen sie mit, auch wenn sie für den Patienten nicht wichtig sind oder erscheinen.
Warum bekomme ich manche Zahncremes und Spüllösungen nur in der Apotheke?
Ich nehme mal an, das ist ein Firmending. Viele Firmen arbeiten eben noch mit der Marke Apotheke. Das ist auch in der Dermokosmetik so. Hier will man sich einfach absetzen und ein bestimmtes Image pflegen. Und dieses Image hat einfach die Apotheke noch. Und das heißt, wenn ich in der Apotheke was einkaufe, dann heißt es, hier werden Sie beraten.
Und letzte Frage, was ist, wenn mein Zahnarzt mir etwas verschreibt, was ich schon nehme?
Der Zahnarzt verschreibt ein Ibuprofen, Patient nimmt schon ein Ibuprofen.
Ja, genau.
Dann werde ich dem Patienten, wenn es wirklich das exakt identische Medikament ist, auch in der Stärke, händige ich ihm das Rezept wieder aus und sage, geh zu deinem Zahnarzt, gib es zurück, er hatte schon eins. Okay. Wir sollen natürlich auch nachhaltig denken. Und warum sollen wir das nicht?
Genau. Also, müssen wir auch nicht verschwenden und doppelt verschreiben.
Genau. Das ist nicht unser Thema.
Ludwig, vielen Dank.
Ich danke dir.
Zusammenfassend muss ich immer wieder sagen, Apotheker sind allgemein Pharmazieexperten und keine reinen Ausgabeschalter. Es ist immer wichtig, dass wir diese Beratung annehmen und aktiv für uns verarbeiten können. Das war der Zahn-Podcast von Byte mit unserer ersten Doppelfolge. Marathon ist ja auch ein ganz spezielles Thema, vor allem auch meins. Ich danke Ludwig sehr, dass du dabei warst und diesen Zahn-Podcast-Marathon mit mir getragen hast, vor allem mit einem ganz spannenden Thema mit der Apotheke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen über Likes, über Abonnenten und über Kommentare. Und ihr findet uns auf Instagram, TikTok, YouTube, wherever you want. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Anja Geißler vom Zahnpodcast von Byte.